Hyperpolitik. Ein Jacobin Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hyperpolitik, dem Politik-Podcast bei Jacobin. Mein Name ist Ines Schwertner und wir besprechen hier jede Woche die Aufregungen in hyperpolitischen Zeiten. Alle sprechen über Politik, aber das hat keine politischen Folgen. Darum geht's jede Woche bei Hyperpolitik. Ich schaue mir die neuesten Nachrichten an und wir gehen gemeinsam dadurch, was eigentlich dahinter steckt oder was nicht gesagt wird in den Nachrichten, was eigentlich wirklich die politischen Kräfteverhältnisse verschieben könnte, jenseits eben dieses aufgeregten täglichen Diskursgewimmels. Und wir starten immer mit Nachrichten, kurzen, knackigen Nachrichten, die diese Woche, die mich da beschäftigt haben, die mir über den Weg gelaufen sind. Und diese Woche sind es mal wieder drei, weil sie nur in ihrer Kombination so eine schöne Gesamtnachricht ergeben. Also man muss sie sich alle drei auf der Zunge zergehen lassen, um zu verstehen, was eigentlich gerade in unserem Land genau passiert, weil manchmal vergisst man sie dann wieder, wenn das täglich so hochkommt und am nächsten Tag ist es wieder vergessen. Deswegen noch einmal rückblickend, vielleicht habt ihr es nicht mitbekommen, aber man hat sich, was die stark Vermögenden, die Superreichen in unserem Land angeht, ein bisschen verrechnet. Und zwar ist eine Studie des gewerkschaftsnahen IMK, das ist das Wirtschaftsinstitut der Hans-Böckler-Stiftung, ist in ihrer Studie darauf gekommen, dass wir uns um kleine 500 Milliarden eventuell vertan haben könnten bei den Superreichen. Man ist bisher von 900 Milliarden an Vermögen ausgegangen, aber es sind eben wahrscheinlich 1400 Milliarden. Das ist relativ viel. Das ist etwas, das ich als Zahl mir auch nur schwer vorstellen kann, sowieso als Vermögenswert überhaupt nicht vorstellen kann. Da drin enthalten sind eben Immobilien und auch die Vermögenswerte von Firmen vor allem, das Privatvermögen, aber jetzt eben halt nicht nur das einfach auf dem Konto. Und man wusste das bisher so wenig, weil leider seit 1996 die Vermögenssteuer ausgesetzt worden war. Das heißt, wir haben de facto, weil die Steuer ja nicht mehr erhoben wird in der Weise, haben wir einfach keine Kenntnis mehr über diese Vermögenswerte. Und das ist natürlich ein Problem, denn wenn man keine Kenntnis mehr darüber hat und jetzt erst durch diese Studie und auch durch eine Recherche beim ZDF das Ganze überhaupt erst in die Öffentlichkeit gelangt, nur wenn wir über diese Werte überhaupt etwas wissen, können wir ja auch sowas wie eine wirkliche Vermögenssteuer sprechen, weil wir dann eigentlich wissen, was sind eigentlich die Einnahmen, die uns da seit jetzt sage und schreibe fast 30 Jahren durch die Lappen gehen. Muss man ja mal so sagen, also pünktlich mit dem Start des Neoliberalismus, auch in Deutschland in den 90ern, haben wir leider keine Kenntnis mehr und deswegen sind uns diese latenten 500 Milliarden einfach durch die Finger geflutscht und man weiß eben auch nicht, also es sind auch jetzt nur Schätzungen, das ist das Netzwerk Steuergerechtigkeit, das diese Studie eben vor allem auch die Zahlen untersucht haben, auch die sind nicht so sicher, weil man eben nicht wissen kann, wie viel tatsächlich in diesen Firmen steckt. Da sind halt Anteile enthalten an Firmen und so weiter. Und das ist so ähnlich wie, wir wissen nicht, wie viele Wohnungen in Berlin gehören eigentlich den großen Konzernen. Man muss durch diese Investigativstudien überhaupt erst darauf kommen und das ist eigentlich für eine Demokratie ziemlich peinlich und es ist auch insgesamt eben, hat es die politischen Folgen, dass wir über Forderungen politischer Art überhaupt nicht mehr sprechen können, weil uns schlicht die Informationen dafür fehlen. Gleichzeitig ist diese Woche passiert, das war auch sehr, sehr schön. Das haben wiederum jetzt wahrscheinlich ein paar mitbekommen, weil das tatsächlich ein Aufreger war. Wir wissen ja alle, die Bahn fährt gerade nicht so gut. Also die allerhöchsten Verspätungen wahrscheinlich jemals. Und die GDL streikt, also die Lokführer streiken für mehr Lohn. Und in diesem Winter der Bahnfreude, kann man vielleicht so sagen, ich war auch letzte Woche, bin auf den Bus umgestiegen, alles kein Problem, wenn die Lokführer streiken, meinetwegen. Das ist immer noch besser, als einfach so auf den Bus umsteigen zu müssen, weil einfach der normale Betrieb nicht geht. Aber gleichzeitig haben die Bahnvorstände, also die Bahn, die eigentlich ein Staatsunternehmen immer noch ist, aber sie leisten sich eben Vorstände, die sich gerne mal Boni auszahlen. Und das waren rückwirkend für das Jahr 2022 jetzt 5 Millionen Euro Boni, weil man gewisse Ziele übererfüllt haben soll. Zum Beispiel sowas Schönes wie eine Geschlechterquote, weil es tatsächlich auch Frauen gibt bei der Deutschen Bahn und im Bahnvorstand. Dafür konnte man sich natürlich einfach mal 5 Millionen extra einstreichen, das ist eine Übererfüllung der Ziele beim Bahnvorstand, obwohl es eben gleichzeitig Rekord eigentlich Verspätungen gibt. Also die Vorstände haben offensichtlich so wahnsinnig gut gearbeitet. Und der Fun Fact daran ist, was man wirklich nicht vergessen darf, wo wir wieder beim Thema Ampelregierung sind, ist und was sie wirklich, ja nicht nur was sie einfach falsch machen, sondern wo sie willentlich böse sind. Diese Boni können jetzt nur ausgezahlt werden, rückwirkend für 2022, weil die Strom- und Gaspreisbremsen, um die es ja hier auch schon einige Male ging, früher ausgesetzt wurden als geplant. Also sollten ja bis März 2024 laufen, wurden jetzt aber schon ausgesetzt früher. Das heißt, während es so eine Strompreisbremse gibt und Unternehmen die in Anspruch nehmen, wie die Deutsche Bahn, durften keine Boni ausgezahlt werden. Das war ja das einzig mit Sinnvolle an diesen Unternehmenssubventionen, könnte man sagen, dass zumindest man unterbinden konnte, dass solche Boni ausgezahlt werden können. Wenn jetzt aber die Strompreisbremse nicht mehr wirkt, können rückwirkend diese Boni eben ausgezahlt werden. Das heißt, durch diese kleine Verschleppung von ein paar Monaten, gönnen sich die Bahnvorstände, unser Freund, der Herr Lutz, gönnen sich diese 5 Millionen. Und das ist natürlich wirklich jetzt doppelt schlimm, weil erstens die Strompreisbremse nicht länger wirkt, als sie sollte. Das betrifft dann vor allem kleinere Unternehmen und ja auch die einzelnen Kunden, also du und ich, die davon dann weniger haben. Gleichzeitig ermöglicht das, dass so Boni ausgezahlt werden können. Und man könnte jetzt, und das ja, dazu gibt es keine Investigativrecherche, aber man könnte sich ja schon fragen, wie viel Kosten wurden jetzt eingespart durch die Strompreisbremse, durch die Verkürzung und wie viel mehr mussten wir jetzt draufzahlen für diese, ja, man muss sagen, Arbeit soll sich ja wieder lohnen, ob sich jetzt die Arbeit oder die Leistung soll sich ja wieder lohnen, ob sich jetzt die Leistung der Bahnvorstände wirklich in 5 Millionen ausdrückt. Ich bin mir nicht ganz sicher und die Frage wäre, das wäre schön, das einfach mal gegenzurechnen, ob es nicht günstiger gewesen wäre, einfach die Strompreisbremse vielleicht einfach beizubehalten für uns alle. Das ist ein wunderbares politisches Theaterstück, was da aufgeführt wurde und gleichzeitig, und das leitet dann eben auch über, es war jetzt ein langer Bogen, aber die drei Nachrichten sind wirklich schön, gleichzeitig gab es die Spendengala der Bild-Zeitung, ein Herz für Kinder, wo prominente Politikerinnen und Politiker, gerne auch von FDP, CDU, aber auch von den Grünen, also Ricarda Lang war auch da, wo die anrufen und eben um normale Anrufe von Bürgern annehmen, die dann spenden wollen für Kinder. So auch unser Freund Carsten Linnemann und Paul Ziemiak von der CDU. Die haben ein Foto davon gepostet, ein Herz für Kinder, weil sie sind ja einfach nette Menschen und das sind die gleichen Leute, dass diese Huspe muss man wirklich erst einmal besitzen, die gleichen Leute, die sagen, also die ja sowieso auch schon bei der Kindergrundsicherung mitgedrückt haben und die gleichzeitig eben auch sagen, also jetzt, wo wir wieder ein bisschen kürzen müssen, jetzt, wo wir beim Haushalt ja schauen müssen, wo wir das Geld hernehmen, die als allererstes sagen, vielleicht nehmen wir das beim Bürgergeld weg. Also das Herz für arme Kinder ist so unfassbar groß, dass man jede Erhöhung beim Bürgergeld möglichst blockieren möchte. Kindergrundsicherung sowieso in Frage stellt, sowieso Sozialausgaben insgesamt in Frage stellt, weil das ist das Erste, wo wir erstmal gucken müssen. Und sich dann trotzdem hinstellen können und private Spenden von Leuten annehmen für arme Kinder. Das, finde ich, ist in seiner Gesamtheit, wenn man sich jetzt diese drei Nachrichten zusammen anguckt, schon ein wirklich starkes Stück, was jetzt auf das verweist, worauf ich gleich als Hauptthema komme. Nämlich, dass man innerhalb von einer Woche wirklich sehen kann, wie Umverteilung bzw. Klassenkampf von oben funktioniert. Also wenn man sich allein nur die Summen kurz vergegenwärtigt, 500 Milliarden bei Superreichen, es gibt keine Vermögenssteuer, Gleichzeitig werden Boni ausgezahlt und Preisbremsen für normale Leute früher ausgesetzt. Und die Politik stellt sich hin und macht eine Spendengala und freut sich dann über Privatspenden. Das zeigt eigentlich wirklich die gesamte Unfähigkeit einfach der Politik selbst, für ein Mindestmaß an Umverteilung zu sorgen, dass sich der Kapitalismus überhaupt gar nicht mehr selber legitimieren kann. Also jeder Mensch, würde ich behaupten, auf der Straße versteht, dass das mit den Boni für die Bahnvorstände nicht geht in einer Zeit, wo ganz normale Leute, die jeden Tag fahren, auf die Bahn warten müssen, wo nichts funktioniert in diesem Land, wo es keine Investitionen in die Bahn gibt. Alles das, wir wissen es alles. Trotzdem passieren diese Dinge, es gibt kaum einen Aufschrei und vor allem wird nichts daran politisch geändert. Und das ist wirklich das größte Versagen. Und man muss aber sagen, es ist eine bewusste politische Entscheidung, dass wir Superreiche nicht ausreichend besteuern, dass wir Boni auszahlen, dass Kinder arm bleiben. Das sind alles politische, bewusste Entscheidungen und das muss man sich jedes Mal wieder klar machen. Aber wo wir gerade bei Ampelregierung sind, wer das Ganze noch mal ein bisschen tiefergehend nachlesen will und nicht nur sich den wöchentlichen Scheiß reinziehen möchte, der oder die kann gerne in die neue Jacobin-Ausgabe gucken. Die ist gerade aus dem Druck erschienen und wird dann auch noch pünktlich vor Weihnachten ausgeliefert werden. Ihr solltet euch, wenn ihr könnt, noch schnell ein Abo holen. Es geht nämlich um die, ihr seht es schon, Halbzeit der Ampelregierung, also hier als Fußballmannschaft dargestellt und im Hintergrund laufen sich schon Höcke und Weidel warm. Also ihr ahnt vielleicht, worum es geht. Es geht um eine Halbzeitbilanz, denn das verliert man auch immer wieder aus dem Blick, wenn man sich diese täglichen Nachrichten ja anhört. Was hätte eigentlich die Ampel tun können als selbsternannte Fortschrittskoalition? Was hätte sie eigentlich innerhalb ihrer eigenen Möglichkeiten tun können und vor allem, was hätte man überhaupt politisch anders machen können in diesen Zeiten? Das alles in der neuen Jacobin-Ausgabe. Ihr könnt abonnieren, wie immer, unter www.jacobin.de/abo. Es gibt nach wie vor noch tolle Weihnachtspakete. Ich würde das eben, wie gesagt, ich glaube, es ist der letzte Aufruf, den ihr jetzt hier von mir dazu hört, vor Weihnachten noch fix bestellen, dann freuen sich auch eure Lieben. Es passt auch, es ist jetzt grün, passt auch wunderbar unter den Weihnachtsbaum. Also das dazu. Kommen wir zu dem Hauptthema der Woche, was sicherlich kaum in den Nachrichten sein wird. Das ist eben etwas, was ich ja meinte. Alle sprechen zum Beispiel über ein Parfüm-Duft-Influencer, der sich mit Rechten hat abbilden lassen. Darüber kann man sehr lange und ausgiebig sprechen, was das bedeutet. Es ist aber, glaube ich, nicht ansatzweise so wichtig wie das, was heute Olaf Scholz in zwei Regierungserklärungen sagen wird. Ich kann da eben jetzt noch nicht darauf eingehen, weil Olaf Scholz wird heute die Regierungserklärung machen. Dann erscheint diese Folge. Aber der Witz an marxistischen Analysen ist, dass man schon in etwa weiß, was passiert. Also es kann natürlich jetzt alles ganz, ganz anders kommen. Dann werdet ihr mich wahrscheinlich in den Kommentaren auch dazu korrigieren. Aber ich behaupte mal, in den Grundzügen weiß man schon, was passieren wird. Also Olaf Scholz wird eine Regierungserklärung abgeben zu den zum deutschen Bundeshaushalt, aber auch zum EU-Gipfel, denn in dieser Woche wird jetzt nicht nur über den deutschen Bundeshaushalt, über die Grundlinien weiter entschieden, wie geht es damit weiter. Ihr erinnert euch, es gab ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, das untersagt hat, das den Haushalt, so wie er ist, untersagt hat. Und das heißt, es fehlen jetzt plötzlich 17 Milliarden. Man fragt sich, wo kommen die her? Olaf Scholz wird also heute erklären, wo sie herkommen, wo wird jetzt gekürzt, da sind wir alle gespannt drauf. Das wird kommen und gleichzeitig kommt diese Woche auch die Entscheidung über die europäischen Schuldenregeln. Also beides hängt miteinander zusammen, wird aber seltener in einen Zusammenhang gestellt und wird vor allem auch seltener gesagt, was das eigentlich in der Konsequenz bedeutet, weil wir uns eben dann viel über die einzelnen Ausgaben streiten oder über die faulen Griechen oder wie auch immer, dieses alles, das, was an der Oberfläche stattfindet, dass es aber einen Zusammenhang zwischen beidem gibt und dass eben diese Schuldenregeln, die jetzt sowohl für den deutschen Bundeshaushalt gelten, als dann eben auch für die EU, eigentlich die Politik der nächsten Jahre festlegen. Also dass die Nachrichten, die es darüber gibt oder die Aufklärung, die es darüber gibt, in keinem Verhältnis dazu steht, welche politischen Konsequenzen sie eigentlich auf die nächsten Jahre haben. Deswegen will ich mich kurz dem widmen, einfach um zumindest so ein bisschen zu erläutern, was das jetzt für Konsequenzen hat. Eben weil es ist kompliziert, es ist schwierig, aber eben so wichtig, also weitaus wichtiger als ein Influencer. Und deswegen gehen wir da jetzt kurz rein. Also, die deutsche Schuldenregel, die jetzt ja wieder ausgesetzt werden soll, ist eben relativ streng. Das ist auch nicht erst seit gestern so, dass die Deutschen fiskalpolitisch sehr, sehr die Hardliner sind. Also auch im europäischen Vergleich wirklich sehr, sehr streng. Sie setzen diese Regeln also nicht nur sich selbst auf, sondern vor allem auch den anderen europäischen Ländern. Und ich musste auch ein bisschen recherchieren und ein bisschen zurückgucken, weil ich das tatsächlich auch falsch in Erinnerung hatte. Ich dachte nämlich, dass die europäischen Schuldenregeln erst seit der Finanzkrise und seit eben sehr hohen Schuldenständen, insbesondere der südeuropäischen Länder, so stark eingesetzt worden waren. Es ist aber tatsächlich so, dass diese strikten Schuldenregeln und die strikte Fiskalpolitik schon seit den Maastricht-Verträgen in die Europäische Union eingeschrieben wurden. Also wirklich schon von Beginn an eigentlich hat auf Druck der deutschen Regierung, also das war auch schon immer so, da waren viele von uns, also ich zumindest noch gar nicht so politisch wach und aktiv, um das zurückzuverfolgen, aber tatsächlich waren die Maastricht-Kriterien, die quasi die neoliberalen Regeln der EU festsetzen, von Anfang an sehr streng. Auf Druck der deutschen Regierung, dass eben der Schuldenstand nicht hoch sein darf. Der Witz früher bestand dann darin, daran erinnere ich mich auch noch dunkel, ihr vielleicht auch, dass dann insbesondere Frankreich und Deutschland immer so blaue Briefe bekommen haben aus Brüssel. Also so wie ein 15-Jähriger einen blauen Brief von der Schule bekommt, dass er mit Schneebällen, mit Steinen geworfen hat. So in etwa bekam man blaue Briefe aus Brüssel. Ich erinnere dunkel, dass man das alles nicht so ernst genommen hat, weil dann kam halt ein Brief aus Brüssel. Das hatte nicht so starke Konsequenzen, aber man wusste, okay, da muss jetzt eben eine noch restriktivere Fiskalpolitik ran. Und daher kommt auch dieses schöne Wort der Haushaltskonsolidierung, also dass man eben schauen muss, dass man den Haushalt so runterbringt, dass die Schuldenstände nicht so hoch sind. Das war tatsächlich schon immer so, gut zu wissen. Aufgrund der Schuldenkrise oder aufgrund der Finanzkrise, muss man ja dann sagen, es war eine Krise des Finanzmarktkapitalismus, wurden diese Schuldenregeln, also bekam natürlich nochmal eine ganz andere neue Bedeutung, weil die Schuldenstände einfach sehr, sehr hoch waren. Bis heute ist der Schuldenstand in Griechenland zum Beispiel liegt bei 200%. Das ist wirklich wahnsinnig und Griechenland kann eigentlich gar nicht da rauskommen, wenn es nicht jetzt eine Lockerung gibt, die auch zum Beispiel Investitionen zulässt. Aber darauf komme ich gleich nochmal zurück. Deswegen ist jetzt jedenfalls das, was diese Woche passiert oder was schon die letzten Wochen passiert ist, die Verhandlungen darüber, dass diese Schuldenregeln nicht gelockert werden, aber zumindest flexibilisiert werden, dass sie den einzelnen europäischen Mitgliedstaaten ein bisschen mehr Flexibilität in ihrer Schuldenaufnahme gewähren, also insbesondere Spanien hat sich dafür eingesetzt, aber eben jetzt auch Frankreich, tun sie auch noch jetzt bis heute in den Verhandlungen, dass die EU-Finanzminister eben darüber streiten, wie flexibel dürfen diese Regeln sein und dreimal dürft ihr raten, wer am allermeisten blockiert, das ist richtig, Christian Lindner natürlich, mit den anderen sogenannten sparsamen Ländern, so wurden sie immer genannt, die Frugal Four. Ganz, ganz schlimmer Name, denn sparsam sind sie halt überhaupt nicht, sondern sie profitieren einfach von einer schwachen Währung und Deutschland insbesondere von seiner Exportstrategie und von einem schwachen Euro. Das heißt, dieser Fiskalkonservatismus der Deutschen hat schon auch seine materielle Begründung darin, dass sie davon am meisten immer profitiert haben und dass das eben auf Kosten der anderen Mitgliedstaaten immer lief. Diese Mehrheitsverhältnisse im Rat haben sich jetzt aber verändert, sodass eben auch eine Reform möglich geworden ist. Das ist jetzt die positive Nachricht. Das heißt, die Kommission kam mit einem Vorschlag der Flexibilisierung, der im Grunde, also ich muss mir jetzt hüten, das nicht zu positiv zu bewerten, aber der im Grunde zumindest besser ist, als man hätte denken können. Und zumindest sagt, dass man 1,5% Defizit des Bruttoinlandsproduktes zulässt und dass es eben auch, es wird jetzt darüber verhandelt, ob es noch Ausnahmen geben kann. Ausnahmen kann es zum Beispiel geben, dass, da sind sie ein bisschen weicher, bei Rüstung. Also, weil es gerade einen Krieg vor den Türen Europas gibt, sagt man, okay, also wenn ihr für Rüstungsausgaben, für Militärausgaben, kann man eben schon mal das Defizit erhöhen. So haben wir das ja auch mit 100 Milliarden ganz fix gemacht in der Bundesrepublik. Da ist man also ein bisschen milde. Es könnte aber ja auch Ausnahmen geben für zum Beispiel Zukunftsinvestitionen. Das wäre ja sinnvoll. Das ist eine Schuldenregel, die oder eine Ausnahme von der Regel, die ja sogar sinnvoll ist, weil man ja sagen kann, das, was man investiert in erneuerbare Energien, zum Beispiel in das Bahnnetz und so weiter, kommt eben auch ja wieder zurück und sind notwendige Zukunftsinvestitionen und staatliche, öffentliche Investitionen sind notwendig, um eben auch dann private Investitionen auch überhaupt erst sozusagen anzulocken oder überhaupt erst möglich zu machen. Also das ist eigentlich eine ganz normale kapitalistische Logik oder wirtschaftliche Logik, die selbst die herrschende Klasse für sich verstehen müsste und die sinnvoll wäre. Das heißt, deswegen sind viele der Mitgliedstaaten drängen nicht nur auf die Ausnahmen, sondern eben auch auf diese Defizitregel. Deutschland blockiert das eben noch mit anderen Ländern wie Österreich zum Beispiel. Und das wird jetzt eben weiterhin verhandelt. Und das Problem, was aber wirklich jetzt oft nicht dazu gesprochen wird, also nicht nur das Problem ist, dass Deutschland das blockiert, sondern dass es immer noch im Rahmen halt dessen, was möglich wäre, sehr, sehr wenig ist. Also dass sozusagen das, was notwendig wäre an Investitions- und Finanzvolumen in der gesamten Europäischen Union, wird dadurch immer noch nicht abgedeckt. Es ist aber schon eine notwendige Flexibilisierung und ein weiterer Fun-Fact, weil wir in Deutschland uns so lange jetzt über diesen Bundeshaushalt, wird da immer noch weiter gestritten. Wenn man die europäischen Fiskalregeln jetzt anwenden würde auf den Bundeshaushalt, also diese 1,5% Defizit, dann wäre das tatsächlich gar kein Problem, weil diese Schuldenregel viel, viel flexibler wäre als das, was wir selbst als Schuldenregel für den Bundeshaushalt haben. Also wie so häufig ist es sogar irrerweise so oder paradoxerweise so, dass die europäischen Regeln, ich will nicht sagen progressiver, aber mindestens doch flexibler sind als das, was wir selbst in der Bundesrepublik haben. Insofern kommt dann natürlich auch die Ampelregierung wie so häufig in Erklärungsnot, wie das dann eigentlich sein kann und warum man sich selber eigentlich diese wirtschaftliche, diese ökonomische Zwangsjacke auferlegt, während es gute Gründe gibt, selbst die EU-Kommission, die jetzt nun wirklich nicht die fortschrittlichste Institution überhaupt ist, da schon andere Regeln vorgibt. Ein Problem, ein demokratietheoretisches Problem neben vielen anderen in der Europäischen Union ist aber, dass diese Schuldenregeln, die von der EU-Kommission kommen, die Befugnisse der EU-Kommission selber noch erhöhen. Das heißt, und das ist jetzt eben das Tiefergehende, nicht nur der Stabilitäts- und Wachstumspakt selber und weiß, welche Folgen er eben haben wird für jetzt zukünftige politische Entscheidungen in allen Mitgliedstaaten, weil es wird auch in anderen Ländern genauso sein, wie es jetzt in Deutschland ist, dass wenn Investitionen fehlen und wenn nicht genug Schulden aufgenommen werden können für bestimmte Staatsausgaben, dass dann am Ende immer Kürzungspolitik da steht. Das heißt, es kann im schlimmsten Fall, und das hängt natürlich von vielen Faktoren ab, die die Weltwirtschaft betrifft, also natürlich Kriege, Lieferengpässe, Pandemien, das alles, was jetzt in den letzten Jahren die Wirtschaften hart getroffen hat, dieses wird immer wieder durch Kürzungspolitik eigentlich wieder ausgeglichen. Und deswegen droht so eine Art, so nennen es die Gewerkschaften, Austerität 2.0. Also eine zweite Welle nach der Finanzkrise, jetzt eine zweite Welle der Austerität, weil dieser Ausgleich, das, was dann eben fehlt, wird häufig bei den Sozialausgaben, wird häufig beim Sozialstaat dann wiederum weggenommen. Deswegen ist das ein großer Kampf auch um die Verteilung, weil eben für Rüstung gibt es lockere Regeln, für die Sozialausgaben, Investitionen vermutlich eher nicht. Und das bedeutet am Ende, das ist die politische Konsequenz daraus, Kürzungspolitik. Und eben zweitens, die Kommission stärkt sich in dieser Regelung selbst. Das ist insofern ein Problem und am Ende entscheidet das der Rat. Und das ist insofern ein Problem, als dass das Parlament das eigentlich einzige wirklich demokratisch gewählte Organ, also demokratisch insofern, als dass es eben Europawahlen gibt und dann nach Proporz da auch Fraktionen drin sitzen, die eigentlich darüber verhandeln sollten für die Mitgliedstaaten, dass dieses dadurch geschwächt wird. Also eigentlich kaum mehr. Natürlich gibt es immer noch die Funktion, da mitzusprechen, aber dass eigentlich die Kommission in ihrer Rolle noch einmal gestärkt wird. Und das ist eine Vertiefung dieses, in der Politikwissenschaft, so habe ich es zumindest gelernt im Studium, nennt man das Demokratiedefizit der EU. Aber man könnte eben auch sagen, auch das ist eben schon in die Maastricht-Kriterien eingeschrieben und auch in die EU selbst eingeschrieben, ist diese Verselbstständigung auch der Kommission in ihrer Art und Weise, wie sie handeln kann. Das heißt, man ist jetzt wieder sehr darauf angewiesen, sollten sich die Regeln erneut ändern von diesem Stabilitäts- und Wachstumspakt, wäre man erneut auf die Kommission angewiesen und auf dann die letztendliche Entscheidung des Rates, was dann wiederum Regierungsmitglieder ja sind, der einzelnen Mitgliedstaaten, die ja ernannt werden vom Regierungschef, aber also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir Christian Lindner direkt gewählt hätten. Das wäre auch interessant. Das heißt, de facto entscheidet jemand wie Christian Lindner, der von einer 5%-Partei in Deutschland kommt, entscheidet jetzt über europaweite Regeln sehr, 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 sehr stark mit. Also hat im Verhältnis zu dem, was er an demokratischer Legitimation hat, hat er wirklich übergroße Macht in diesem Europäischen Rat. Und das ist insgesamt halt ein Problem, das sich jetzt durch diesen Wachstumspakt noch einmal verstärken wird. Und ich befürchte eben, also es gibt daran Kritik auch vom DGB, von den Gewerkschaften, aber das ist natürlich sehr, sehr leise und es ist, ich habe es jetzt auch schon massiv vereinfacht dargestellt, es ist natürlich auch einfach sehr kompliziert, das zu erklären. Und das ist auch mit Absicht so. Also es ist auch eine Herrschaftstechnik, das haben wir auch schon öfter hier besprochen, dass diese Vorgänge sehr im Dunkeln bleiben. Es wird sowieso natürlich geheim getagt, aber dass dann auch kaum Medienöffentlichkeit dazu stattfindet. Es ist schwierig, es zu erklären. Es ist schwierig, das auch zu politisieren. Es ist schwierig, es zu historisieren, also die gesamte Geschichte dieser Schuldenregeln zu erklären. Und alles zusammen macht es tatsächlich schwieriger, dagegen auch politisch zu opponieren, aber, und damit endet ja immer Hyperpolitik oder damit versuche ich immer zu enden, damit es jetzt nicht ganz so fatalistisch klingt, wir sind jetzt in die Austerität festgeschrieben. Natürlich gibt es immer wieder Möglichkeiten, dagegen aufzubegehren und das ist auch, was gerade passiert, auch wenn es kaum in den deutschen Medien ist, aber in Brüssel haben die Gewerkschaften dazu aufgerufen, also die European Trade Unions, zu protestieren. Gestern gab es dazu schon eine große Demo und eben Aufrufe dazu, gegen eine Austerität 2.0 zu protestieren. Und ich glaube auch, das wird eben das sein, auch wenn jetzt vor Weihnachten es wahrscheinlich eben noch eine Form der Einigung geben wird. Vielleicht wird Olaf Scholz das eben heute auch schon so ein bisschen andeuten und ankündigen, was passieren könnte. Es wird eine Form von Einigung geben, auf die haben wir jetzt keinen direkten Einfluss mehr. Das ist beim Bundeshaushalt eben genauso. Aber die Aushandlung, die politische Aushandlung dann dessen, wie der Haushalt gestaltet wird und auch wie dann tatsächlich die Haushaltsregeln im Weiteren dann politisch ausgestaltet werden, das ist natürlich noch eine etwas, was in politischer Auseinandersetzung stattfindet. Und da können die Gewerkschaften und auch Sozialproteste weiterhin eine große Rolle spielen. Also die Regeln setzen leider wirklich den Rahmen dafür, in dem man sich bewegt. Dessen muss man sich jetzt bewusst sein. Das passiert jetzt im Wesentlichen vor Weihnachten. Nichtsdestotrotz kann es auch noch in den kommenden Monaten und wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren wird es immer wieder eine starke Auseinandersetzung dann um diese Ausgestaltung geben. Und darin sollte man sich definitiv einmischen. Ich befürchte, und das habe ich jetzt, glaube ich, schon, ich sage es euch zu oft, aber es tut mir ja wirklich leid, aber es wird wahrscheinlich die Auseinandersetzung der nächsten Monate und Jahre sein, eben wie stark die Kürzungspolitik sein wird und wie stark weiterhin Konzerne und Superreiche eigentlich davon profitieren. Das ist das, was sich in der nächsten Zeit weiter abspielen wird. Deswegen ist es umso wichtiger, dass es nicht nur in Brüssel jetzt Proteste gibt, fernab von nationalen Öffentlichkeiten, sondern eben auch weiteren hier, denn auch wenn die demokratischen Rechte beschränkter sind, was jetzt den Eingriff in diese Haushaltsrechte eingeht, aber nichtsdestotrotz lohnt es sich wirklich weiterhin darum zu kämpfen und auch diesen großen, riesigen ideologischen Block Schuldenbremse nicht nur diskursiv, also nicht nur in Sonntagsreden, sondern wirklich auch in Protesten und in allem, was man politisch tut, anzugehen, weil das einfach das größte Hemmnis ist für kluge andere Wirtschaftspolitik und überhaupt Politik. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Wie immer freuen wir uns über Likes und vor allem auch um mein Abo bei YouTube, denn dann bekommt ihr immer mit, wenn es neue Folgen entweder von Hyperpolitik oder von Jacobin Talks oder von anderen Veranstaltungen von uns gibt. Das heißt, immer wenn wir ein Video hochladen, bekommt ihr das dann, wenn ihr den Kanal abonniert. Das ist sehr hilfreich. Und zum Schluss noch eine mini kleine Umfrage. Ihr wisst, ich stehe überhaupt nicht auf Basisdemokratie. Ich würde es auch nie empfehlen. Ich mache es aber so ein bisschen so wie die Wagenknecht-Partei, die einfach schon sozusagen ein Ergebnis im Kopf hat, aber trotzdem nochmal so eine Art Pseudo-Parteitag mit selbst ausgesuchten Delegierten veranstaltet. Darauf freue ich mich auch schon sehr Anfang Januar. Im Prinzip in diesem Sinne wollte ich euch trotzdem noch fragen, weil wir nähern uns ja dem Ende des Jahres und das ist die typische Zeit für Jahresrückblicke. So auch hier bei Hyperpolitik. Ich habe darüber jetzt schon nachgedacht, was ich da machen könnte. Im letzten Jahr haben Nils und ich in einer tollen Folge in den rauen Nächten, so nennt man ja die Zeit zwischen den Jahren, haben wir unsere, nicht unsere Lieblingsbücher, aber jedenfalls zwei Bücher vorgestellt und darüber gesprochen. Und meine Frage wäre, da bin ich nämlich noch unentschieden, ob ihr eher einen Hyperpolitik-Jahresrückblick hättet, wie man das so gewohnt ist vom RTL-Jahresrückblick, so nach Monaten, was ist politisch passiert, um sich nochmal in Erinnerung zu rufen, was war eigentlich im Februar los, dann würde ich das machen. Oder habt ihr eher Lust über zum Beispiel, was war dein Lieblingsfilm oder eben auch ein Buch aus diesem Jahr, was man ein bisschen eingehender bespricht. Auch dafür hätte man dann ja ein bisschen Zeit. Also wenn ihr eine Präferenz habt, dann schreibt sie gerne. Ich bin, wie gesagt, durchaus offen auch für andere Meinungen. Ich bin noch unentschieden und mich interessiert dann auch gerne, was ihr hören möchtet, weil ich habe ja eben jetzt gerade kein Korrektiv mehr in Nils. Insofern müsst ihr, ihr könnt das Europäische Parlament sein. Also im Prinzip gebe ich schon die Regeln im Groben vor, aber ihr könnt immer noch euren Senf dazugeben. Ich glaube, so können wir dann verbleiben. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und bis bald.
Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de/hyperpolitik. Vielen Dank.